Hallo und herzlich willkommen heute zur 77. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Mit dieser Episode starte ich meine Tour durch Württemberg. Tummeln werde ich mich vor allem im Remstal, ein auf weiten Strecken naturbelassenes Flusstal in der Region zwischen Stuttgart und Aalen mit den Ortschaften Fellbach, Waiblingen, Korb, Weinstadt und Kernen. Je nach Höhenlage stehen die Reben hier auf einer der unterschiedlichen Schichten des Keupers. Und in Verbindung mit dem vergleichsweise milden Klima gedeihen hier vor allem rote Rebsorten besonders gut. Meine erste Station ist das Weingut der Familie Knaus in der Gemeinde Strümpfelbach. Seit hier nach einer langjährigen Mitgliedschaft in der Weingärtnergenossenschaft der Junior Andi die Hauptverantwortung übernommen hat, marschiert der Betrieb mit seinen mineralisch markanten Weinen mit riesengroßen Schritten Richtung Gebietsspitze. Und bei der Pflege der Anlagen werden alle Maßnahmen einem großen Ziel untergeordnet, nämlich Trauben zu ernten, die allerhöchsten Qualitätsansprüchen genügen. Für die Familie Knaus und für Andi persönlich bedeutet das biologischer und pflegeintensiver Anbau, starke Ertragsreduzierung, hohe Pflanzdichte verbunden mit einer dadurch erzwungenen tiefen Wurzelbildung, kurzer Rebschnitt, intensive Laubarbeiten und natürlich auch die selektive Handlese. Auf diese Weise landen in der Regel nur absolut gesunde, aromatische und reife Trauben in der Kälte, sodass anschließend im Prozess der Weinwerdung minimale kellertechnische Eingriffe genügen, um charaktervolle mineralische Weine mit gutem, jetzt ich sage sehr gutem Entwicklungspotenzial auf die Flaschen zu füllen. Aber nun, genug der Vorrede, hört selbst rein ins Interview und freut euch, einen jungen, talentierten Winzer aus dem Remstal persönlich kennenzulernen. Los geht's! Und sitze hier mit dem Andi Knaus in einer sehr spannenden Location. Sag doch mal den Hörern genau, wo wir uns hier befinden.
Also wir sind hier am Ortseingang von Strümpfelbach in Weinstadt. Unser Weingut liegt sozusagen ca. 15 Kilometer östlich von Stuttgart im schönen Remstal. Also die Rems fließt hier sozusagen durch, nicht direkt durch Strümpfelbach, aber durch Endersbach, durch die Nachbarortschaft. Wir sind ein relativ junges Weingut, also 1998 hier ist ausgesiedelt an der Ortsrand. Wir sind im Ortsrand von Strümpfelbach, kann man sagen. Damals noch mit einem Hektar Reben, also ganz klein. Man könnte sagen, fast ein Garagenweingut, ne? Heute machen wir mittlerweile circa 19 Hektar.
Ja, das ist eine rasante Steigerung,
doch. Ja, schon. Kann man so sagen. Ja. Also wir haben ganz gut Gas gegeben die letzten Jahre. Meine Eltern sind auch noch voll mit dem Betrieb integriert. Also der Vater leitet, kann man sagen, der Außenbetrieb. Und ich kümmere mich um Keller und Vermarktung, kann man sagen. Wir sind von den Rebsorten relativ klassisch eigentlich, klassisch württembergisch, kann man sagen. Circa 65% Rot, der Rest ist Weißwein. Rot vor allem Lemberger. Lemberger für uns die Kernkompetenz hier im Gebiet. Auch noch Trollinger. Darf man auch nicht vernachlässigen, wird die letzten Jahre, sage ich mal, wieder ein bisschen stärker, auch in der Vermarktung. Spätburgunder ganz klar, natürlich auch ein kleines bisschen Merlot, Zweigelt, ganz typisch mittlerweile für Württemberg. Und im Weißweinbereich hauptsächlich Riesling, die weißen Burgundersorten und Sauvignon Blanc.
Wo wir hier sitzen, ist das so eine Art Event-Location?
Genau, also wir haben die Räumlichkeiten hier hauptsächlich für Events, sei es jetzt Hochzeiten, Geburtstage oder auch Firmenfeiern. Und das wird sehr gut angenommen. Also das Gebäude ist relativ neu, 2012 erst gebaut.
Unten macht ihr Wein?
Genau, also der untere Bereich und hinten durch ist sozusagen die komplette Produktion. Die Produktion umfasst ca. 900 Quadratmeter des Gebäudes.
Und ich habe gesehen, da vorne ist ab und zu Besenwirtschaft?
Genau, also im alten Gebäude nebenan, wo meine Eltern auch leben und wo früher das Weingut drin war, gibt es eine kleine Besenwirtschaft, wo saisonal geöffnet ist, also normalerweise außerhalb der Corona-Zeiten von März bis Mai und von September bis Oktober.
Das ist reguliert, ne?
Genau, richtig.
Und
Was ist das Besondere hier dieses Teils von Württemberg? Du hast das Remstal angesprochen, dessen seid ihr ein Teil.
Genau. Also hier Remstal, ganz wichtig auch, was die Reblagen angeht. Also wir haben sehr viel Höhenunterschiede, kann man sagen. Also hier, das sind somit die tiefsten Lagen hier hinterm Haus auf 270 Meter bei uns im Betrieb und dann hoch bis auf 430 Meter. Also das sind schon sehr große Höhenunterschiede. Deswegen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, diese Sortenvielfalt vielleicht auch anzubauen hier im Gebiet.
Vom Klima her insgesamt, ist das vergleichbar mit anderen deutschen Weinbaugebieten oder ist es, weil es ein bisschen südlicher liegt, auch ein bisschen wärmer?
Ist natürlich auch ein bisschen wärmer, aber wir haben natürlich auch hier sehr viel Wald, auch sehr viel windoffene Lagen. Also ich sag mal, wir haben natürlich auch recht hohe Tag-Nacht-Schwankungen hier und das ist natürlich auch ganz wichtig für die Rebsorten, was wir auch haben.
Gerade zum und was habt ihr für Böden?
Also wir haben vom unteren Bereich also überwiegend Käuberböden. Wir sind ja hier in der Käuberstufenlandschaft. Wir haben in der Tiefe Lagen Gipskäuber, hoch dann über Mergel, Kieselsandstein, Schilfsandstein und ganz oben der Stubensandstein. Also sehr hohe Bodenvarianz. Ne?
Fein. Und hat das Gebiet bestimmte Voraussetzungen oder Potenziale, Stärken für bestimmte Weinstile?
Also für mich persönlich, wir haben natürlich hier schon mittlerweile recht warme Jahre, aber trotz allem können wir schon sehr druckvolle Weine produzieren, trotz allem aber auch sehr elegant und kühl. Ne? Sag mal, das macht natürlich die Tag-Nacht-Schwankung natürlich aus, das ist uns ganz wichtig. Das, was deine Weine letzten Endes auch die Spannung gibt. Ne?
Du hast deine Eltern schon angesprochen, dass sie hier noch mit im Boot sind. Unter welchen mal Bedingungen bist du groß geworden?
Ich war unter welchen Bedingungen? Also ich war schon immer dabei im Weinberg von klein auf, ich sag mal, solange ich denken kann eigentlich.
Hat dir Spaß gemacht?
Hat mir immer Spaß gemacht, war in der Weinlese täglich dabei, wenn ich nicht in der Schule war natürlich oder im Kindergarten, wie auch immer. Also ich war schon von Anfang an Weinbau geprägt, also für mich war das schon sehr früh klar, dass ich...
Und die haben damals ja noch überwiegend dann an die Genossenschaft?
Genau, richtig. Also der Schritt in die Selbstständigkeit oder in die Selbstvermarktung war tatsächlich erst 95. Da waren wir noch mitten im Ortskern und dann sind wir hier ausgesiedelt an der Ortsrente 1998.
Und da warst du wie alt?
98, da war ich erst 16. Also ich bin richtig mit eingestiegen in den Betrieb, kann man sagen 2004.
Okay. Beim Aussiedeln war schon klar, dass du hier mal einsteigst, ernsthaft?
Nein, ich denke, das hat sich erst so um die 2000er rum richtig entschieden.
Ja, weil ansonsten ist es ja auch ein Risiko, oder?
Ja, klar.
Da nochmal so einen Schritt zu tun, wenn man gar nicht weiß, was kommt denn danach?
Ja. Nee, ich denke, schwierig zu sagen mit 16,
ja.
16
ob man teilt. Ja, aber der Papa und die Mama, die hatten da die Hoffnung,
dass... Genau, sie hat jetzt schon den Weitblick
sozusagen. Ja, die haben gesehen, also die Begeisterung ist da.
Genau.
Und dann hast du eine Ausbildung gemacht, klassisch, oder?
Genau, also ich habe eine 3-jährige Winzerausbildung gemacht, danach noch Winzermeister und war dann noch kurze Zeit für ein Praktikum im Burgenland bei einem recht renommierten Betrieb.
Bei wem?
Beim Nietenhaus in Kohls. Also recht bekannter Rotweinbetrieb, vor allem auch Blaufränkisch. Also das hat sicherlich auch meine Lemberger Stilistik geprägt, die Zeit, behaupte ich mal.
Und Geisenheim, war da auch ein Thema? Oder?
Nee, ich war in Weinsberg.
In Weinsberg.
Genau, also ich war mehr der Praktiker, kann man sagen.
Ist ja ähnlich dann wie Veitshöchheim und so, ne?
Genau.
Genau, ja. Und sind ja viele, die gehen dann mal ins Ausland.
Also wie gesagt, ich war in dem Fall
in
Österreich,
das hat mir
ausgereicht und wie gesagt, das hat aber sehr geprägt den Stil von unseren Lemberger, also eher ein bisschen straighter, kürzere Maischestandzeiten, weniger Extraktion, weniger neues Holz, größeres Holz,
genau. Okay, gibt es sonst noch Vorbilder außer dem berühmten Burgenland?
Ach, ich denke viele, also auch hier aus dem Kollegenkreis. Ohne Namen zu nennen.
Wenn man so als junger Mensch dann loslegt, dann relativ schnell auch sich gebäudetechnisch verändert, da steckt ja meines Erachtens immer auch eine gewisse Kraft dahinter. Eine Kraft heißt auch vielleicht Ideale, vielleicht Visionen, wo will ich mal hin, um dann tatsächlich täglich auch das auf den Platz zu bringen. Ne? Was war das? Was hat dich angetrieben?
Gut, mich hat es eben antrieben, also ich wollte zum einen immer die qualitativ ganz nach vorne, also das Maximale rausholen, und das wollte man natürlich auch hier mit dem Neubau, mit dem Gebäude, also recht funktional, vielleicht optisch auch ein bisschen, nicht unbedingt modern, ich sag's eher so ein bisschen zeitloser, ein bisschen kerniger, geradlinig, aber ein bisschen mit Ecken und Kanten, wie die Weine eben auch sind. Ne?
Also du hast dir schon vorgenommen, den Versuch zu starten, in der Gebietsspitze mitzumischen.
Ach, so kannst du nicht sagen. Wir wollen Top-Weine produzieren, aber eben die Weine so, wie wir sie eben auch mögen. Jetzt ist die Frage, ist das tatsächlich die Gebietsspitze? Ne? Ja. Ich denke mal, das größte Lob ist ja letzten Endes, wenn man die Weine so produziert, wie man sie gern selbst trinkt und die dann auch so verkaufen kann oder gut in den Mann bringt.
Und ihr habt ja irgendwann auch den Schritt hin zum biologischen Weinbau gemacht, zertifiziert glaube ich 2018.
Genau, also wir waren 2015 sind wir in die Umstellung, 2018 ist der erste zertifizierte Jahrgang. Wir haben aber schon 2009 mit den ersten Flächen experimentiert, also es waren, wo wir 2015 in die Zertifizierung gegangen sind, gab es schon einige Flächen, wo schon lange biologisch bewirtschaftet wurden. Aber tatsächlich war es so, dass man 2015 mit dem kompletten Betrieb umgestellt hat und 2018 dann umgestellt
war. Was war die Motivation?
Die Motivation war sicherlich die, also wir sagen, gesunde Pflanze, besserer Wein. Und das ist eben so ein... Gesunde Pflanze ist nur gesund, unserer Meinung nach, wenn es biologisch bewirtschaftet wird. Also nicht nur was Pflanzenschutz und so weiter angeht, auch Einsaaten und so weiter. Wir haben mittlerweile wieder ein ganz anderes Auge so draußen und auf die Pflanze durch die biologische Bewirtschaftung. Und natürlich ja viel der besten Weine, was ich vielleicht getrunken habe, waren biologische Weine. Das war sicherlich auch der Antrieb.
Ja. Und setzt sich das dann auch sozusagen diese Einstellung im Keller fort?
Ja, ja, natürlich. Also wir versuchen natürlich so wenig wie möglich einzugreifen in die Entstehung der Weine, so wenig wie möglich zu manipulieren, sehr, sehr viel mit Spontangärung, also mit den weinbergseigenen Hefen, langes Hefelager, also teilweise bis zur Füllung. Also jetzt die Woche werden unsere Lagenweine abgefüllt, die lagen bis vorletzte Woche lang, die auf der Hefe zum Beispiel. So wenig Zusätze wie möglich, Schwefel minimal.
Was heißt beim Schwefel minimal?
Minimal heißt bei uns unter 30 Milligramm freie,
also das 2. Das ist sehr wenig, ja. Und macht es auch einen Unterschied für die Spontanvergärung, wie im Weinberg gearbeitet wird? Also Bio oder nicht Bio?
Ja, sicherlich. Also es hat schon einen sehr großen Einfluss, ob ich gerade was Pflanzenschutz auch geht, also ob ich jetzt konventionell arbeite oder biologisch. Also im Konventionellen arbeitet man vielleicht schon ein Stück weit gegen die weinbergseigenen Hefen auch oder bremst die sicherlich auch ein. Und natürlich durch verschiedene Einsaaten und so weiter tut mir die ganze Biodiversität letzten Endes stützen, aufbauen. Und das spielt im Ganzen natürlich...
Weil die Mikrobiologie im Weinberg ist ja völlig eine völlig andere, ob ich da jetzt Glyphosat und andere Dinge einsetze oder ob ich
es ist einfach lebendiger, ja. Sagen wir jetzt mal.
Ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass so Dinge wie Spontanvergärung schwierig sind, wenn man da vorher so vorgegangen ist. Wie hast du die Umstellung dann erlebt? Hat sich der Weinberg verändert? Haben sich später auch dann die Weine ein Stück weit oder verändern sie sich immer noch?
Ich denke, sie verändern sich immer noch. Also ich bin der Meinung, dass die Weine einfach wesentlich langlebiger sind. Das haben wir jetzt schon festgestellt die letzten Jahre. Aber ich denke, es ist, bis sich das tatsächlich richtig niederschlägt in der Weinqualität, sollte die Weinberge sicherlich mal 10, 15 Jahre umgestellt sein, mal behaupten. Also das ist ein Prozess, wo man nicht von einem Jahr aufs nächste merkt. Ne? Es ist ja eine Dauerkultur. Es ist ja nicht wie bei einem Salat, wo jedes Jahr neu wächst.
Genau. Genau, aber das stimmt ja auch hoffnungsvoll für die Zukunft, wenn das sich, also sagen, von daher im Grunde genommen kontinuierlich ein kleines bisschen verbessert.
Genau.
Die Rahmenbedingungen. Wird ja heute sehr viel gesprochen über authentische Weine, über unverfälschte Weine. Was ist das deiner Meinung nach? Was ist ein authentischer Wein?
Ein authentischer Wein ist für mich zum einen, er muss das Gebiet widerspiegeln, er muss ehrlich produziert sein. Wobei, muss ich auch dazu sagen, also ich sehe das nicht ideologisch, ein ehrlicher Wein kann auch ein konventioneller Wein sein, muss man ganz klar sagen. Sicherlich authentisch schon dann auch von einer lokalen Rebsorte, also ich sage mal nicht unbedingt ein Syrah aus Württemberg, also authentisch wäre für mich dann schon ein Lemberger oder ein Riesling, wo ganz klar das Gebiet, die Lage, die Böden widerspiegelt. Und natürlich auch die Handschrift des Winzers. Ne? Da trägt natürlich auch einiges dazu bei. Ne? Also wir können, hatten wir ja auch schon mit Kollegen, gleiche Lage, gleicher Weinberg, zwei Winzer, kommen total unterschiedliche Sachen raus. Ne? Aber es ist auch gut so.
Ja, es ist einerseits gut so, absolut, bin ich völlig deiner Meinung. Und andererseits, wenn man jetzt guckt, was ist das Typische eines, wenn es das denn gäbe, eines Fellbachers oder eines Remstaler, Lemberger oder Blaufränkisch, wie auch immer man sie nennt, dann wird man letztlich es schwer haben, glaube ich, das Typische rauszufinden, weil eben genau die Alter der Anlagen so unterschiedlich ist, die spezielle Mikrobiologie der einzelnen Lage, und dann kommt die Handschrift dazu, Zeitpunkt der Ernte und pipapo. Also man hat im Grunde genommen so viele Einflussfaktoren, dass es vielleicht nur aus der allerhöchsten Adlerperspektive sinnvoll ist zu sagen, okay, das ist Remstal, ne? Oder würdest du einem, der sagen wir mal, aus einem Nachbarland kommt, sagen können, was der typische Lemberger aus dem Remstal ausmacht?
Lemberger aus dem Remstal, die haben schon immer gewisse Pfeffrigkeit auch, schon sehr, sagen wir eher so wildkirschfruchtig auch ein bisschen. Das ist schon ganz typisch für die Remstaler, auch für unsere Lemberger.
Gibt vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten, aber sie, vielleicht dominieren die Unterschiede doch. Manche tun sich leichter zu definieren, was das Gegenteil eines authentischen Weins ist. Was wäre das aus deiner Sicht? Das ist ganz klar, also da brauchen wir über Authentizität gar nicht mehr zu reden.
Ich denke, was kann man da sagen, zum Beispiel so, wenn ich jetzt hergehe, jetzt gerade das Gegenteil, Syrah aus dem Remstal in neuem Holz ausbaut, überextrahiert, ultra spät gelesen. Das wäre nichts Authentisches für mich.
Ja. Ja. Spielt, sagen wir mal, der Jahrgang auch für die Typizität, für die Authentizität eine Rolle für dich?
Nicht unbedingt, sag mal, der Jahrgang gibt ja auch letzten Endes die Authentizität, kann man ganz klar sagen. Es gibt natürlich riesen Jahrgangsunterschiede. Ne? Wenn man jetzt Jahrgänge vergleicht mit zum Beispiel 2010 zu 2015, riesen Unterschiede. Ne?
Auch 18 und 19, oder?
Ja.
Was war da der Hauptunterschied?
18 war schon sehr heiß, sehr trocken. Alkohol, teilweise auch Alkohol geprägt, muss man ganz klar sagen. Wobei 19 auch wieder sehr heiß und trocken. Aber schon, was Säure angeht und Alkohol werde, schon Säure höher, Alkohol werde niedriger. Also hat uns wesentlich mehr zugespielt, sag ich mal, der 19er wie der 18er.
Und der Ertrag war sicherlich auch 18 einen Tick höher, ne?
Der Ertrag war 2018 relativ hoch. Das hat damals keiner so vermutet. Also es war für die Trockenheit für den heißen Sommer relativ hohe Saftausbeute. Hat keiner so erwartet.
Ja. Ja, ich weiß noch. Ich bin dann rumgefahren und viele gesagt, naja, bei der Hitze, die Trauben, der Saft trocknet im Zweifelsfalle ein oder verdampften Teil und so weiter. Aber nachher
war dann doch ganz anders.
War dann ganz anders. Also ich habe letztens mit dem Winzer gesprochen, der sagt, der Hauptunterschied in der Stilistik von 18 und 19 war letztlich der sehr viel höhere Ertrag. Der hat also quasi in Richtung dann Extrakt viel ausgemacht und so weiter, auch die Säure ein Stück weit. Das würdest du ähnlich sehen.
Genau.
Also ich finde es immer schön, wenn ich Weine von Winzer probiere und ich sehe auch dann sozusagen den Jahrgangsunterschied. Mhm. Es macht einfach Freude zu sehen, dass der 18er anders ist wie der 19er und der 17er war wiederum anders. Also deswegen gehört für mich, wenn ich jetzt über Authentizität rede, im Grunde genommen auch die Jahrgangsvariation dazu. Weil in der großen Masse, gerade wenn ich da in die Fläche gucke und in die Supermärkte und Discounter, da wird ja bei den Markenweinen, bei vielen anderen, das ja möglichst
ausgeschlossen.
Genau, der Wein soll ja möglichst immer ähnlich, gleich, nicht ganz identisch, aber doch mehr oder weniger schmecken, ne? Damit da beim Konsumenten keine Irritationen entstehen.
Das ist leider so, ja.
Was ich auch immer so ein bisschen überlege, was ist denn eigentlich wichtiger für den Winzer? Die Rebsorte rauszuarbeiten oder die Lage? Oder ist das irgendwie paritätisch? Läuft das nebenan?
Ich denke sowohl als auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was wir stehen haben, hier den Riesling Schneid zum Beispiel, da möchte ich natürlich schmecken, dass es zum einen Riesling ist, zum anderen aber auch, dass es schon von den Schneiderlagen kommt, ne? Also das ist sozusagen unser Riesling Ortswein aus Schneid.
Das haben wir doch mal, den probieren wir doch gleich mal.
Ja, dass wir wissen, von was wir hier sprechen.
Genau.
Und das ist jetzt schon von den älteren Rebenlagen, also alles zwischen 20 und 30 Jahre alt, kommt aus 5 verschiedenen Rieslinganlagen in Schneid. Eher schon die höheren Anlagen zwischen 320, 350 Meter, also ist schon relativ viel auch hoch zu auf Stubensandstein. Und das wird jetzt zu 50% im Holzfass ausgebaut, also im Halbstück. Und der Rest im Edelstahl. Ist jetzt vor 2 Wochen erst abgefüllt worden, also war bis kurz vor der Füllung auf der Vollhefe.
Ja, das ist so eine. Grunde genommen, die Nase ist, wir hatten sehr frischen, macht einen sehr, sehr frischen, knackigen Eindruck. Mhm. Fruchtig ist da im Hintergrund mehr. Das ist nicht das Erste, was man hat. Man hat eher sowas, nasse Steine.
Genau, ich will es gerade sagen, nasse Steine.
Nasse also Steine, was so Kräutriges, ja.
Ein Steinwein, sag ich mal.
Ja. Sagt das Ländle, eure Region, ist ja weniger, sagen wir mal, in der Republik als Weinanbaugebiet bekannt. Früher hieß es immer, die trinken ihre Weine selbst, hieß es immer.
War tatsächlich so.
Ne? Hat sich vielleicht verändert, aber Mosel, Rheingau und so weiter, die Pfalz, Rheinhessen, das sind so die Weinbaugebiete, die man dann auch mit Riesling verbindet. Mhm. Und eure Region verbindet man tendenziell mit Trollinger und wenn dann Rot noch mit Lemberger, manchmal auch Cuvées. Aber trotzdem ist ja auch der Anteil von Riesling relativ hoch.
So, meinst du schon im Weißweinbereich die
Nummer eins?
Die Nummer eins,
ja, bei uns. Ja. Und genau das ist oft in anderen Teilen der Republik wenig bekannt.
Ja, wie du sagst, es ist halt bis vor Jahren, als das meiste vor der Haustür getrunken worden. Wird heute nur relativ sehr, sehr viel, muss man sagen, aber es hat sich auch sehr viel getan durch junge, neue, die nächste Generation auch. Wir wollen die Zremstal oder Württemberg in sich, das ganze Anbaugebiet einfach auch national oder auch international auf die Drehscheibe bringen. Also wir zum Beispiel, exportieren relativ viel, mittlerweile knapp 60% unserer Produktion wird exportiert. Und da geht es nicht nur darum, dass wir den Namen Knaus populär machen. Also uns liegt schon am Herzen, das ganze Anbaugebiet auf die Drehscheibe zu holen. Ne?
Ist im Grunde sehr sinnvoll. Ne? Ja. Also alleine kann das keiner schaffen. Und es gibt ja gerade hier im Remstal eine Reihe von sehr renommierten Betrieben schon. Und sozusagen, wenn die sozusagen auch ihre Kraft in diese Richtung bündeln und da mitwirken, glaube ich, ist die Chance gut. Ist ja fast, wenn ich mir Württemberg angucke, ist das Remstal ja mittlerweile die Nummer eins. Ne?
Das Epizentrum
sozusagen. Ja, das Epizentrum, ja, absolut. Und hier gibt es ja noch eine Rebsorte, über die haben wir noch nicht geredet, das ist Sauvignon Blanc, die ja schon einmal hier eine große Rolle gespielt hat und dann natürlich über Jahrzehnte verschwunden ist und so seit 15 Jahren, 20 ja, fast, geht's
ja,
los.
Ja, sind ihr ne? schon, ja gut 20 Jahre.
Ja, sind gut 20 Jahre, erlebt sie eine Renaissance. Mhm.
Also wir haben auch relativ viel Sauvignon im Betrieb. Das macht mittlerweile auch ja, so ein knappes Hektar macht das bei uns aus. Gibt es aber nur als ein Wein. Also da gibt es nicht zweierlei. Schon auch ältere Bestände mittlerweile. Also der älteste Sauvignon-Bestand ist jetzt auch schon 18 Jahre alt. Wir suchen da immer so die goldene Mitte, sage ich mal, von der Aromatik. Also wir wollen jetzt nicht so grün, aber auch nicht so reif vom Stil. Auch immer ein kleines bisschen Holz mit dabei. Jetzt, sage ich mal, 50-60% wird im Holzfass ausgebaut oder vergoren sogar und wird dann nachher wieder zusammengeführt vor der Abfüllung. Sicherlich auch mit dem Riesling eine von den großen Rebsorten.
Ne? Ja, da gibt es ja auch in der Welt ein paar Epizentren. Ne? Da haben wir die Loire, wir haben die Steiermark. Zwei sehr unterschiedlich und dann gibt es natürlich noch die Neue Welt, die da auch noch einen bestimmten Stil hat. Was du sagst, hört sich eher so ein bisschen Richtung Steiermark an.
Genau, richtig. Wobei, da gibt es auch wiederum natürlich verschiedene Stile, aber ja, ja, du weißt, welche Richtung ich meine.
Ja. Ja. Und hier am Gaumen probieren wir ihn mal. Ja, ungeheuer saftig. Mhm. Das ist so einer, der bringt einem gleich so ein Lächeln ins Gesicht. Ist für mich verkörpert was sehr Fröhliches, was Positives.
Ich sag's mal ganz einfach, da läuft dir danach das Wasser im Mund zusammen.
Also absolut,
das animiert richtig zu trinken. Ne?
Ja, animiert direkt, bald den nächsten Schluck zu nehmen.
Genau.
Hat aber trotzdem eine sehr feine, eine sehr reife Säure. Da ist nichts, was jetzt grün ist, unreif, aber auch nichts Opulentes.
Ja. Ja.
Das ist schöne Harmonie. Ein kleines bisschen vielleicht hat er ein paar Gramm Restsüße.
Ja, liegt wenig, bei
3,5
Gramm.
Ja, ja.
Das aber steht ihm aber sehr gut.
Schön trocken,
ja, im Grunde genommen.
Das ist bei euch jetzt ein Ortswein, ne?
Das ist Ortswein, genau. Ja. Also das liegt bei uns im Verkauf bei 11,90. Ja.
Macht Spaß.
Absolut.
Absolut, absolut. Gerade auch an so einem wunderbar sonnigen, warmen Sommertag wie heute. Muss man nur aufpassen.
Genau.
Ja. Wenn du... Deine persönliche Handschrift hast du eben auch erwähnt, dass die eine Rolle spielt beim Weinmachen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach zu sagen, das ist jetzt meine Handschrift und genau so präge ich den Wein in eine bestimmte Richtung. Aber wenn du mal jetzt überlegst, was sind so die Eckpfeiler dessen, wo du sagst, das ist dann meins.
Du meinst jetzt in der Weinbereitung?
Genau, in der Weinbereitung.
Ich sag mal, wenn wir jetzt von Rotwein zum Beispiel sprechen, im Vergleich zu früher wesentlich kürzere Standzeiten, Maische-Standzeiten. Also wir hatten früher Beispiel Lemberger Maische-Standzeiten bis zu 30 Tage, da haben wir heute noch maximal 21 Tage, sage ich mal.
Der Grund ist?
Weg von der Extraktion. Okay. Also schon, wir haben von der Reife her, von der Zuckergehalte und so weiter, wir haben da genügend Druck. Also wir müssen das nicht nur überextrahieren, das läuft ja in eine falsche Richtung.
Ja, ja.
Dann natürlich schon grundsätzlich alles ins Holz bei uns, Rotweine. Aber wesentlich größeres Holz wie früher, also eher ein bisschen weg vom Barrik, größere 300 Liter, 500 Liter oder auch Halbstück-Stück Fässer. Und da eben wenig Neuholzeinfluss, sag ich mal. Also bei uns gibt es keinen Wein mehr, wo mehr wie 30% Neuholzanteil hat, sag ich mal. Das war früher schon anders.
Das heißt, die Idee ist, den Wein einen Tick feiner zu machen, eleganter zu machen, also die Extraktion weglassen, neue Holzeinfluss weglassen. Und vielleicht ist das aber auch eine Antwort, diese Vorgehensweise auf reifere Jahre.
Sicherlich das auch, ja. Sag mal, wir haben heute natürlich schon andere Jahre wie noch vor 20 Jahren, sage ich mal, oder auch 15. Also mehr der erste richtig heiße Jahrgang, wo ich im Betrieb war 2003. Ne? Da war das aber schon noch anders wie jetzt. Ne? Also man hat jetzt mittlerweile schon ein paar so heiße Jahrgänge gehabt. Also 2003 hat man da schon noch ein bisschen anders reagiert.
Ne? Hat man geschwommen, ne?
Genau.
Ja. Andererseits gibt es natürlich auch, wenn man sich mal umguckt, in Europa zumindest, in den ja, in den Hotspot-Regionen gibt es natürlich insgesamt genau so einen Trend in so eine etwas, ich will nicht sagen asketischere Stilistik, aber zumindest puristischer, kühler, ein Tick weniger Alkohol, wenn es geht, ein Tick weniger Einfluss von Holz und all diese Dinge. Ist natürlich auch letztlich eine Stilistik, die ungeheuer freundlich ist für die Speisenbegleitung.
Absolut.
Ja, man hat da keine Blockbuster mehr, die, die einen da, die selbst schon eine Hauptspeise im Grunde da, darstellen. Insofern ist es als Kellermeister jetzt, ist so eine Stilistik anspruchsvoll? Also muss man da sehr viel, auf sehr viele Details achten?
Klar, das Wichtigste ist natürlich im Entstehungsprozess der Weine ständig zu verkosten letzten Endes. Ne? Okay. Sagen wir gerade über die Weinlese Herbst, da verkosten wir manchen Wein schon zweimal im Tag. Ne? Ganz wichtig.
Also das heißt, die Sensorik spielt eine große Rolle im gesamten Prozess.
Genau. Also mir entscheidet im Endeffekt alles über die Sensorik, nichts über irgendwelche analytische Parameter oder wenn denn nur ganz, ganz wenig. Ne?
Und wenn das so ist, dann ist auch klar, dass die Eingriffe, die geschaltet werden, von Winzer zu Winzer anders sind. Ne? Absolut. Weil deine Sensorik ist nicht identisch mit der von Rainer Schneidmann und wem auch immer.
Ja.
Ich habe sogar mal vermutet, dass diejenigen, die eine feinere Sensorik haben, eventuell sogar die feineren Weine machen. Es ist nicht logisch, also es ist nicht bewiesen, wollte ich sagen. Also, aber es spricht einiges dafür.
Denke ich doch auch.
Ja. Und deswegen macht es, glaube ich, auch Sinn, dass man seinen eigenen Gaumen sozusagen immer wieder auch weiterentwickelt, schult, auch nicht nur am eigenen Wein.
Das ist ganz klar. Also, da entwickeln wir uns nicht weiter, wenn wir zu Hause die eigenen Weine probieren oder trinken. Man entwickelt nur seinen Horizont über andere Weine eben auch. Ne?
Wie kritisch ist der Erntezeitpunkt?
Sehr kritisch. Also da kann ein Tag sehr, sehr viel ausmachen. Ne? Also das ist sehr kritisch. Also wie gesagt, wir sind auch über den Herbst jeden Tag draußen, verkosten draußen im Weinberg die Beeren. Aber auch da machen wir ein kleines bisschen mit über analytische Parameter, lassen ein bisschen was messen. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass wir rein über den Zuckergehalt ernten. Also die größte Rolle spielt dabei tatsächlich die Sensorik. Ne? Also Specken mal auf die Kerne zu beißen, die Beerenschale mal richtig durchzukauen. Ne?
Mhm. Im Wasser in den letzten Jahren, der andere Zeitpunkt wurde tendenziell früher. Mhm. Wurde denn auch das Zeitfenster, in dem man sozusagen die Trauben reinholen sollte, auch kleiner?
Ja, schon, wenn man jetzt speziell guckt, zum Beispiel 2018, da haben wir angefangen schon am 23. August und waren fertig letzte Septemberwoche. Mhm. Also wir hatten auch schon Ernten, da haben wir in der letzten Septemberwoche angefangen als Beispiel. Und natürlich waren wir in gut 4 Wochen fertig. Also wir hatten natürlich auch schon andere Weinlesen, wo wir sechs Wochen draußen waren.
Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man so eine bestimmte Stilistik im Auge hat, also diese puristischere, kühlere, dass man dann aufpassen muss, dass man da nicht einfach den optimalen Zeitpunkt verliert und dann möglicherweise auch mit mehr Manpower.
Genau, das ist tatsächlich so. Also dass wir dann schon relativ schnell reagieren, ne, mit Man. Also nicht nur Man, auch Womanpower. Ne? Ja. So vorsichtig sein.
Ja. Und das ist kein Problem, Lesedrupps zusammenzustellen?
Ach, bei uns ist tatsächlich noch so, dass viele bekannte Verwandte und teilweise auch aus der Kundschaft viele Leute mitgehen. Also wir haben schon Saisonarbeiter über die Ernte, aber das ist meistens begrenzt auf 3-4 Leute und der Rest kommt tatsächlich aus dem Bekanntenkreis und so. Also das sind wir sind im Schnitt so 25 Leute.
Okay. Und wie ist die Stimmung?
Sehr gut.
Glaube ich.
Das ist immer eine riesen Gaudi, ne?
Und abends wird dann hier in der Besenwirtschaft.
Genau, sozusagen.
Ja, das ist doch.
Lässt man dann da abend die Weinlese ausklingen, sozusagen.
Und dann geht es schon in den frühen Morgenstunden wieder weiter, oder?
Ja, also im Grunde ist es so, dass man in der Weinlese, die Lesemannschaft, die liest von 7:30 bis 16:30 circa. Natürlich, das, was jetzt hier im Keller abläuft, das läuft ein bisschen anders. Also, da sind wir während der Weinernte schon, sag ich mal, 14, 15 Stunden im Keller. Aber das ist eben, das ist die schönste Zeit. Man sieht, was, ja. Es kommt das rein, wofür man das ganze Jahr gearbeitet hat. Und da macht man das doch gern. Also mir meint das aus voller Leidenschaft. Es funktioniert auch nur so. Wenn du keine Leidenschaft für das Produkt hast, kommt hinten nichts Gutes dabei raus. Das musst du schon leben.
Genau. Es gibt ja Gebiete sogar, da wird nachts geerntet. Ne?
Ja.
Oder sagen wir mal, morgens um 5 angefangen, weil die sagen, Mensch, mittags um 11, 12, dann müssen wir aufhören, weil es wird zu warm.
Also bei uns ist schon auch so, wir haben sehr gute Kühlmöglichkeiten. Wenn wir nicht sofort verarbeiten können, wenn es reinkommt oder zu warm reinkommt, können wir auch alles vorkühlen in Kühlcontainern sozusagen. Also reagieren können wir da schon oder ein bisschen gegensteuern.
Du hast ja noch einen anderen.
Genau, ich habe hier noch einen zweiten Weißen. Das ist unser 2018er Signatur Weiß. Signatur Weiß ist bei uns im Mittelsegment, also im Ortsweinbereich, einer von den wichtigsten Gastronomieweinen, kann ich sagen. Das ist eine Burgunder-Cuvée aus Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay.
Okay.
Wird zu 100% im Holzfass ausgebaut. Hier kleines bisschen Neuholzanteil von 20%. Also das ist von fast 10 verschiedenen Weinbergen, kann man sagen, im Umkreis vom Weingut, also aus Strümpfelbacher Lagen, aus Schneiderlagen, wo wir viel haben, ein bisschen was aus Beutelsbach. Also alle drei Ortschaften gehören zur Weinstadt.
Und wie habt ihr den, der kommt, gehen wir mal kurz durch, die Trauben kommen in den Keller, sind geerntet?
Genau, die werden geerntet, die werden abgebiert, also 100% abgebiert über die Abbiermaschine. Je nach Sorte und auch Jahrgang, ist auch jahrgangsabhängig, bleiben die Bieren meistens ein bisschen auf der Maische stehen, ganz unterschiedlich zwischen 2, manchmal auch 12 Stunden, bis es gepresst wird. Dann kommt jetzt speziell für den Wein, kommt der ganze Most kommt in Holzfässer, wird vergoren im Holzfass, alles spontan. Ganz unterschiedliche Gärlinge. Also es gibt manchmal Fässer, die gern durch in 3 Wochen. Jetzt 2019 hat man Fässer, die haben bis vor 4 Wochen noch gegoren. Die waren jetzt erst fertig. Aber ist auch nicht schlimm. Wir haben Zeit. Ne?
Du hast Zeit.
Genau. Also
du fängst nicht an, dass du nervös wirst.
Nein, also ich fange ja dann auch nicht an, mit Reinzuchthefe rumzubeimpfen oder so. Wir lassen dann die Weine einfach ihre Zeit und wir haben da gute Erfahrungen, okay, also die gehen immer durch. Ne? Und klar, manchmal einen kleinen Zuckerrest oder so, aber mit 2-3 Gramm Restzucker können wir schon leben.
Ja. Das geht ja fast in so eine kräuterige Richtung, ein bisschen Anis fast, ne?
Und hier siehst du auch wieder ein ganz gutes Beispiel. Also der Wein hat genügend Druck, aber trotz aller Dichte hat er eine gewisse Eleganz, Kühle, eine sehr schöne Säure, auch für den trockenen, heißen Jahrgang 2018.
Fehlt keine Frische. Man merkt natürlich, dass die Säure nicht super hoch ist, aber sie ist trotzdem quirlig. Sie ist schön erfrischend und merkt es vor allen Dingen im Finale. Da zieht sie schön. Ne? Und dann bleibt der Wein frisch und auch in der Länge angenehm.
Genau.
2018er. Wann habt ihr den abgefüllt?
Das ist gefüllt worden letztes Jahr im September. Ja, das ist bald ein Jahr auf der Flasche, kann man sagen.
Hast gesagt, in Holzbottichen, in Holzfässern vergoren?
Genau, richtig. Also nicht in Bottichen, in Holzfässern.
In Holzfässern.
Also in dem Fall überwiegend 300 Liter und 500 Liter Fässer.
Und danach bleibt er da auf der Hefe noch ein
bisschen? Der bleibt auf der Vollhefe bis kurz vor der Füllung sozusagen. Kriegt da erst kurz vor der Füllung kriegt er eine Schwefelung.
Genau.
Vorher?
Davor nicht.
Gar nicht.
Ja. Und er ist trotzdem stabil, macht er ein BSA auch? Oder?
Also wir greifen nicht ein, wenn er ein BSA machen will, macht er ein BSA. Also es sind sicherlich immer mal wieder ein paar Partien Fässer dabei, ein paar Partien mit BSA. Also wie gesagt, wir greifen nicht ein. Also das wäre gegen unsere Philosophie wiederum.
Philosophie, nochmal dem Wein auch ein Stück weit Vertrauen im Entstehungsprozess schon Freiheiten zu lassen, weil du sagst, das Traubenmaterial ist so gut, dass ich ihm zutraue, dass er den Weg findet, der für ihn gut und geeignet ist, passend ist, stimmig ist.
Genau,
richtig. Da muss ich gar nicht, wenn ich da von außen in dieses urwüchsige, natürliche Gefüge eingreife, ist die Gefahr, dass ich das Falsche mache, größer als...
Dass vielleicht gerade ins Gegenteil läuft.
Genau, dass es ins Gegenteil läuft, ja. Ja, ja. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit dem Hans-Günter Schwarz, der war Kellermeister bei Müller-Courtois, gesprochen, und da sagte er, die Kunst ist es, im richtigen Moment das Falsche zu unterlassen.
Okay.
Ja. Ja. Und war auch ein Vertreter davon, den Wein möglichst, da möglichst wenig zu manipulieren. Das schon vor 30, 40 Jahren. Ne? Ja. Ja, und der hat, sagen wir mal, trotz aller Eleganz und Feinheit, die dieser Wein hat, hat er aber auch etwas, wo man sagen kann, das ist, könnte auch Everybody's Darling sein. Also er hat was auch eine größere, also was den Profi durchaus befriedigt, aber die Brücke, sagen wir mal, auch zum anspruchsvollen Konsumwein. Mhm. Da hat er auch eine Brücke. Also er macht es nicht zu kompliziert.
Sehr gut erkannt. Ja, gebe ich dir völlig recht. Ja.
Und dann gehe ich mal davon aus, dass so Themen wie Säuerung oder Entsäuerung kein Thema sind.
Also Entsäuerung haben wir, wüsste nicht, wann wir das letzte Mal gebraucht haben.
Ja.
Säuerung
bei vielleicht den
sicherlich einfachen. Manchmal schon ein Thema. Aber da geht es einfach darum, um den Wein ein bisschen bessere Stabilität zu geben, was eben nachher pH-Wert und so angeht.
Mhm. Ja. Also weniger geschmacklich beeinflussen, sondern genau. Mehr die Stabilität.
Genau.
Wenn du spontan vergärst, dann spielen auch Enzyme in der Regel wahrscheinlich gar keine Rolle.
Auch nichts, also keine Klärschönungen auch.
Und der Faktor Zeit?
Genau.
Der spielt eine Rolle.
Das spielt eben da die Rolle. Ne?
Es gibt ja mittlerweile sogar auch hierzulande das ein oder andere Weingut, die sagen, Mensch, wir sollten und beabsichtigen, peu à peu Reserven zu schaffen. Mhm. Also so, dass man die Weine nicht alle zeitnah vermarkten muss, sondern dass man so peu à peu über eine bewusste Strategie es hinbekommt, in vielleicht einem Jahrzehnt dann so weit zu sein, dass man dann die Weine so lange am Weingut halten kann, bis sie tatsächlich auch dann konsumfertig sind. Gibt es da Überlegungen?
Gut, ich sage mal, wir kommen schon relativ spät mit den Lagenweinen auf den Markt. Also meistens, wie zum Beispiel Riesling, Schneider Altenberg ist momentan der aktuelle Jahrgang, ist 17 im Verkauf. Okay, Also wir gucken schon, dass wir da schon relativ spät auf den Markt
kommen. Sehr spät, ja.
Also meist, die Weine werden meistens schon, die weißen Lagenweine, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren gefüllt, liegen aber meistens dann hier noch ein Jahr im Weingut, bevor sie freigegeben werden. Mhm.
Und siehst du jetzt, was den Klimawandel anbelangt, der ist ja nun offensichtlich.
Absolut.
Gibt es da Konsequenzen auch, was die Rebsorten, was das Rebsortenportfolio anbelangt, spielen vielleicht sogar auch Piwis in der Zukunft eine Rolle?
Grundsätzlich Piwis, also wir haben schon einige stehen bei uns im Betrieb, aber eher versuchsmäßig. Klappt auch sehr gut, was die Widerstandsfähigkeit angeht, nur von der Aromatik und so weiter ist es für uns leider nicht so spannend.
Okay.
Muss ich ganz klar sagen. Was jetzt die Klimaerwärmung angeht, sicherlich merkt man das jetzt schon. Also wir haben jedes Jahr super reife Rieslinge, das war vielleicht früher nicht so alles gegeben. Ja. Aber ich sag mal, uns hier in der Region spielt der Klimawandel vielleicht eher ein bisschen zu, wie in manch andere Regionen, das muss man ganz klar sagen.
Inwiefern? Also was ist da euer Gewinn?
Gut, dass wir eben schon eine ganz andere Reife heute haben, also wie zum Beispiel speziell Trollinger, was wir ja hier viel haben, also das war auch nicht gegeben, dass man früher in der Vergangenheit die jedes Jahr reif gebracht hat, also das ist mittlerweile kein Problem mehr. Sieht es auch im Sortenportfolio mittlerweile, Merlot wächst relativ viel, Cabernet auch in Württemberg, wir selber haben kein Cabernet, aber viele Kollegen wird eigentlich jedes Jahr reif, ne? hat sich schon viel verändert.
Also speziell für die Roten?
Ja.
Ja, ja, das ist auch ein Phänomen in anderen Anbaugebieten dort, dass die Roten tendenziell mehr profitieren als die Weißen. Mhm. Bei den Weißen hat man eher so das Gefühl, ja, geht das noch 30 Jahre gut, ne? Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, was sind so die nächsten Schritte? Du hast viel, es ist viel gelaufen. Die letzten, ja, was war jetzt, sagen wir mal, der größte Meilenstein war hier das Gebäude wahrscheinlich.
Sicherlich zum einen das Gebäude, aber auch die Qualitätssprünge, was wir sicherlich gemacht haben die letzten Jahre. Und das nächste ist sicherlich, dass man sich noch weiter fokussiert, eben wieder auf die traditionellen Rebsorten hier auch. Weiter darauf fokussiert, das Anbaugebiet über die Grenzen hinaus bekannt zu machen.
Wie arbeitet ihr da zusammen? Wir haben ja vorhin angedeutet, dass das nicht alleine geht. Gibt es da gemeinsame Vermarktungsaktionen oder gibt es sozusagen im Hintergrund, wie damals in Rheinhessen, diese Message-in-a-Bottle-Gruppe, da auf der Ebene eine Zusammenarbeit?
Das ist jetzt weniger, kann man sagen. Klar, natürlich tut der VDP, wo wir jetzt aber nicht angehören, der VDP Württemberg diesbezüglich relativ viel hier. Und dann ist natürlich Austausch unter den Kollegen letzten Endes. Dass, jeder pflegt ein sehr gutes Netzwerk.
Ja. Also du würdest sagen, das ist schon vom Miteinander her, passt das?
Nur so funktioniert es letzten Endes. Ja. Nur miteinander, also gegeneinander. Tun uns keinen Gefallen, da entwickeln wir uns auch nicht weiter. Ne?
Gibt es in dem Gebiet so neue Trends, stilistische neue Trends? So wenn man sagen kann, wenn man von außen guckt, ja, das ist ein Gebiet, da ist im Moment, da geht was.
Ja gut, zum einen, wie wir vorher gesagt haben, es ist gerade wirklich das Epizentrum in Württemberg, kann man sagen, Remstal. Und es gibt natürlich viel neue Sachen, es gibt jetzt viele Betriebe, versucht ein bisschen was mit Naturwein. Sektisch wird ein richtig großes Thema. Mhm. Also wir selber produzieren auch auf dem Betrieb der eigene Sekt seit 2012. Mhm. Also wird hier komplett auch deguschiert im Betrieb.
Also kein Abfüller, keine Versekter.
Genau, richtig. Also wir haben bis 2011 haben wir tatsächlich durch Stillwein unseren Stillwein fortgebracht in eine Sektkellerei zum Versekten. Mhm. Und aufgrund des neuen Gebäudes, da haben wir jetzt natürlich auch wesentlich mehr Platz, haben uns dafür entschieden, das komplett selber zu produzieren. Mhm. Das ist mittlerweile schon auch ein mittlerer Posten bei uns, sage ich mal. Also wir machen mittlerweile fast 5000 Flaschen Sekt im Jahr.
Seid ihr Mitglied in diesem Verband der Flaschengärer?
Nein, das noch nicht.
Das noch nicht. Könnte ja durchaus, das wird könnt ja reinpassen. Durchaus passieren, ne? Das könnte ja reinpassen. Ja, Sekt in Deutschland ist tatsächlich, ich wüsste nicht, dass es mal eine Zeit, ich kann mich an keine erinnern, wo das Thema Sekt so eine Bedeutung hatte.
So einen Stellenwert hatte,
wie jetzt aktuell und auch vor allen Dingen, wo immer mehr Betriebe auftauchen, die tatsächlich besonders gute Qualitäten liefern. Mhm. Lange Zeit war da eine Handvoll, ne?
Ja.
Raumland voran und eine Handvoll drumherum. Aber da die Spriesen.
Ja, ich sag mal so, die letzten 5 Jahre hat sich da wahnsinnig viel getan. Ne? Also ich sehe es auch hier im Remstal, ich glaube, das ist erst so die letzten 5, 6, 7 Jahre gewachsen, dass es mittlerweile so viele Betriebe gibt, wo tatsächlich das Sekt selber produzieren. Ne?
Ja, und dieses Thema Naturwein ist auch hier in der Region eins?
Momentan noch ein kleines Thema. Es gibt ein paar einzelne Betriebe. Wir machen auch ein bisschen was. Ja. Auch versuche ungeschwefelte Weine und so weiter. Aber auch schon seit 2013.
Wie sind deine Erfahrungen?
Sehr gut. Es ist natürlich, Deutschland ist da, was das Thema angeht, noch nicht so offen der Markt. Für uns war das relativ einfach einen Markt zu finden für die Weine, weil wir, wie vorhin schon gesagt, sehr im Export tätig sind und da ist es einfach ein bisschen die sind ein bisschen aufgeschlossener, sage ich
mal. Wo sind die aufgeschlossener? In Skandinavien oder
Skandinavien zum Beispiel oder auch die USA. Also das ist schon ein völlig anderer Markt. Jetzt mit den Naturweinen von uns sind wir hauptsächlich in Deutschland in Berlin vertreten, wobei Berlin ist jetzt nicht der typische deutsche Weinmarkt, sage ich mal. Ne?
Klar, da ist man offener in den Berliner Bars und Top-Restaurants. woran liegt das? Ich beobachte das auch, dass auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ich da immer mal wieder solche Weine vorstelle, es gibt da so eine Berührungsscheu. Woran, hast du eine Ahnung? Oder ein Bauchgefühl?
Ja gut, ich sag mal, wenn man, das ist eben was völlig Neues hierzulande, die Naturweingeschichten. Also die hat es hier so soll nur nicht geben. Behaupte jetzt mal, wenn man dann halt auf einmal einen Wein auf den Tisch kriegt, wo trüb ist und vielleicht nicht so primärfruchtig ist, wie das, was man auf dem Supermarkt kennt, dann tut man sich da schon schwer mit so einem Wein. Ne? Es sind halt Weine, die brauchen schon eine Ansprache. Ne?
Ja.
Also die kann man nicht kommentarlos auf den Tisch stellen.
Ja, das ist die Ablehnung, wer dann ist dann garantiert.
Ne? Ja.
Gut, aber auch manchmal nutzt der schönste Kommentar nicht. Ja. Also, deine Prognose wäre, lass mal ein bisschen Zeit vergehen, 10, 15 Jahre und dann ist das Thema hier auch, er wird entspannter gesehen. Ne?
Du meinst, das ist ein Naturweinthema? Ja, absolut, da brauchen wir keine 10, 15 Jahre.
Nee, das geht schon.
In 5 Jahren so
ja,
weit.
Ne? Ja, ja. Wird sicherlich kein Massenphänomen werden.
Das nicht.
Nein, nein, aber es wird als Nische sichtbarer werden,
genau.
wie das jetzt geht. Ja, ja, ja. Und wie sieht das Privatleben des Andi Knaus aus? Was ist da noch wichtig außerhalb des
Weinkosmos?
Ja, außerhalb des Weinkosmos.
Gut, natürlich ganz klar meine Familie, ne? Zwei Kinder, Zwillinge und wir reisen sehr viel, oder was so viel der Wein zulässt letzten Endes. Ne? Natürlich auch viel Kulinarik spielt bei uns eine ganz große Rolle. Genau, das passt ja, das greift in sich zusammen sozusagen mit dem Thema.
Wein. Geht ihr gerne essen oder macht ihr lieber auch zu Hause?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch.
Also ich koche leidenschaftlich gerne, aber ich lasse mich auch gerne bekochen.
Genauso ist es bei mir. Ich koche beides. Also ich koche leidenschaftlich gerne, aber es ist auch toll, leidenschaftlich bekocht zu werden.
Ich glaube, also Winzer können grundsätzlich gut kochen. Also wer guten Wein herstellt, kann auch gut kochen.
Ja, ja, ja. Das ist zumindest die jüngere Generation. Ja. Ich weiß nicht, ob das in der Generation vorher schon so war, aber ja, aktuell würde ich sagen, ja, ja. Und gibt es noch Sport und andere Dinge, die wichtig sind?
Auch so gelegentlich ein bisschen Radfahren, Laufen.
Mhm. Ja. Schon, also. Man, das ist ja körperliche Arbeit, ne? Sowieso. Du bist ja immer.
Bisschen ausgelastet.
Ja, ja, bist schon ausgelastet. Ja. Im Winter weniger als im Sommer.
Genau, das ist
schon. Ja, ja. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ach, ich denke, dass da vielleicht deutsche Wein oder hauptsächlich auch Württemberger Remstaler Wein vielleicht noch schon ein bisschen höheres Ansehen langfristig genießt, auch auf nationaler Ebene, wie eigentlich vorhin schon gesagt, also außerhalb der Landesgrenzen ist der Wein manchmal noch nicht so bekannt aus dem Remstal oder aus Württemberg.
Fein, dann sage ich ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Wolfgang.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem Strümpelbacher Bio-Winzer Andi Knaus. Nächste Woche ist zu Gast hier im Podcast von Genuss im Bus der frühere Europameister im BMX-Radfahren und Weltcup-Mountainbiker Jochen Beurer aus Stetten im Remstal. Bleibt mir zum Abschluss noch der Hinweis auf meine beiden kostenlosen Online-Live-Sessions zum Thema Genau dein Wein, wie du in kürzester Zeit genau die Weine findest, die zu dir und deinen geschmacklichen Vorlieben passen, selbst wenn du alles andere als ein Weinkenner oder eine Weinkennerin bist. Ich weiß, dass hier im Kreise meiner treuen Podcast-Hörer eine Thematik, die sich vorwiegend an interessierte Einsteiger in Sachen Wein richtet, nicht ins Zentrum des Interesses treffen mag. Aber überleg doch bitte mal, ob sich nicht der ein oder andere Freund oder die ein oder andere Freundin über den Hinweis auf so ein Angebot freuen würde. Also, ich freue mich, wenn du es weitersagst. Die beiden Termine sind einmal am 18.12., also heute Abend um 19 Uhr, und zum anderen am Sonntag, den 20.12., dann um 18 Uhr. So, das war's für heute. Bis dann nächste Woche, wenn mir mit Jochen Beurer, ein ziemlich cooler Typ, am Mikrofon Rede und Antwort steht. Mach's gut, bis dahin und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.